Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Bibelgespräch am Freitagnachmittag auf Radio Horeb. Das sagt Ihnen Stefanie Feil. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und ich freue mich, dass uns Pastor Peter Meyer jetzt live zugeschaltet ist aus Lüdinghausen im schönen Münsterland. Grüß Gott, Pastor Meyer.
Ja, guten Tag, ich begrüße Sie alle.
Herzlichen Dank, Pastor Meyer, dass Sie bei uns sind. Pastor Meyer ist vielen von Ihnen sicherlich bekannt aus den zahlreichen Exerzitienvorträgen, die er auch im Radio schon gehalten hat. Wir bereiten uns vor auf die Lesungstexte des nächsten Sonntags. Wir sind in der Zeit nach Pfingsten. Durch den Heiligen Geist hat sich der auferstandene Herr den Jüngern offenbart. Und so stellt Jesus auch uns die entscheidende Frage: Für wen haltet ihr mich? Das haben wir gehört im Sonntagsevangelium vor 3 Wochen. Nur wenn wir jemanden kennen, kann Freundschaft gelingen. Und nur in immer tieferer Freundschaft und Vertrautheit mit diesem Freund können wir erfahren, was es heißt, ihm auch nahe zu sein. So, lassen Sie uns in dieser Stunde miteinander Jesus anschauen. Wir haben die Lesungstexte vom nächsten Sonntag, dem 15. Sonntag im Jahreskreis vor uns. Wenn Sie die Bibel schon mal zur Hand nehmen möchten, wir betrachten die zweite Lesung aus dem Neuen Testament, aus dem Brief an die Kolosser, und zwar im ersten Kapitel, die Verse 15 bis 20. Also der Brief an die Kolosser im Neuen Testament, nach den Evangelien, im ersten Kapitel, die Verse 15 bis 20. Und das Evangelium lesen wir beim Evangelisten Lukas im 10. Kapitel, die Verse 25 bis 37. Das Lukas-Evangelium, 10. Kapitel, die Verse 25 bis 37. Wir freuen uns, wenn Sie sich später am Gespräch beteiligen mit Ihren eigenen Gedanken und vielleicht auch mit Ihren Fragen. So, dann beginnen wir, lesen wir jetzt als erstes die zweite Lesung aus dem Brief an die Kolosser im ersten Kapitel, die Verse 15 bis 20, aber nicht ohne zuvor den Heiligen Geist gebeten zu haben, uns durch diese Stunde mit dem Wort Gottes zu führen. Bitte, Pastor Meyer.
Sehr gerne, Frau Feil. Guter Gott, wir bitten dich jetzt, gieße die Kraft deines Segens über uns alle aus. Lass uns dein Wort so hören, wie du es uns zu verstehen geben willst, und rühre an, was du heilen willst. Heb ins Licht, was du uns zu erkennen geben willst. Gieße die Kraft deines Heiligen Geistes über uns aus, und die Salbung des Heiligen Geistes möge uns schützen und ausrüsten mit all den Gaben, die wir brauchen, um das Wort richtig zu hören und dann zu treuen Zeugen deiner Liebe zu werden. So beten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Amen.
Wir hören die Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Das Evangelium lesen wir jetzt beim Evangelisten Lukas im 10. Kapitel, die Verse 25 bis 37. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus auf die Probe zu stellen, und er fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet, handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder, dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit an die Stelle, er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm, er sah ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr brauchst für ihn, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen 3 meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle du genauso. Sie hören Radio Horeb, am Mikrofon Stefanie Feil. In der Sendung Höre Israel bereiten wir uns vor auf die Lesungstexte des nächsten Sonntags. Wir freuen uns, wenn Sie nachher anrufen und sich mit einbringen. Zuerst aber bitten wir Sie, Pastor Meier, um Ihre Auslegung.
Ja, danke schön, Frau Feil. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie jetzt eingeschaltet haben, wir hören 2 Texte. Der erste aus dem Kolosserbrief, der uns gerade vorgelesen wurde. Dieser Kolosserbrief im 1. Kapitel, ja, zentriert gleichsam alles auf den Kern. Dieser Kolosserbrief bringt es auf den Punkt. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und alles ist durch diesen Christus geworden. Er ist sozusagen das lebendige Schöpferwort Gottes. Wir lesen, in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, also das Materielle und das Übernatürliche. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Also es gibt keine Vergangenheit, keinen Ursprung ohne Gott und ohne dieses Schöpferwort Gottes, Jesus. Und es wird auch keine Zukunft ohne diesen Jesus geben. Warum also in der Gegenwart nach anderen Dingen ausschalten? Der Kolosserbrief, Paulus im Kolosserbrief will uns auffordern, wirklich alles auf Christus hin zu zentrieren. Denn das ist der Plan Gottes. Durch ihn ist alles geschaffen und auf ihn hin ist alles geschaffen. Wenn Christus also das Haupt des Leibes ist, dann ist der Leib die Kirche. Also wir sollen Christus verkörpern. Das Schöpferwort Gottes, durch das alles erschaffen ist, soll in der Kirche verkörpert werden. Wir sollen also leibhaft darstellen, was der Wille Gottes in Jesus Christus und in der ganzen Schöpfung ist. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe mich an den Physikunterricht erinnert, als eine Lupe aufgebaut wurde, in eine Zwinge geschraubt wurde und dann wurden also diese Lichtexperimente gemacht, das Licht, das durch dieses Lupenglas, durch diese Linse geleitet wird. Es wurde uns dann eben deutlich gemacht, wie der Fokus zu verstehen ist. Das Licht, das durch die Linse fällt, wird auf einen ganz bestimmten Punkt hin, ja, projiziert. Und man kann Bilder und alles Mögliche projizieren. Man kann Sonnenstrahlen bündeln, man kann Feuer damit entzünden. Dieses Lupenglas, dieser Fokus, dieses Bild können wir gut übertragen auf Gott. Alles, was Gott jemals in seiner Schöpfung gedacht hat, ist in der Vollkommenheit in Jesus zu finden. Alles, was Gott jemals an Ideen, an Pläne hatte über seine Schöpfung und über die Krone der Schöpfung, ist noch einmal gekrönt durch Jesus Christus selbst. Er ist uns als der vollkommene Mensch in den Augen Gottes vorausgestellt. Also auf ihn sollen wir schauen. um den Plan Gottes, das Wesen Gottes, das Herz des Vaters zu verstehen, nämlich, dass er barmherzig ist und dass er Liebe ist. Also alles, was Gott jemals über den Menschen gedacht hat und über die Schöpfung, ist sozusagen gebündelt in diesem Lupenglas der Liebe Gottes und fokussiert auf dieses Lupenglas hin, auf Jesus. Und auf der anderen Seite, alles, was Menschen sich jemals erträumen und ersehnen können an Vollendung, an Glück, an Sinn des Lebens, an Zufriedenheit, an Fülle, alles das finden wir gebündelt in Jesus Christus. Es gibt nichts, was größer wäre als die Erfüllung in Jesus Christus. Denn alles andere bleibt irdisch, bleibt im materiellen Bereich und diesseits gebunden, ist damit also auch zerbrechlich und vergänglich. In Jesus Christus haben wir also die Erfüllung all unserer Sehnsüchte nach Vollkommenheit, Fülle und Sinn, nach Geliebtwerden, nach Licht, nach Ewigkeit. Das heißt also, von zwei Richtungen her ist diese Linse, dieses Lupenglas zu betrachten. Von Gott her bündeln sich alle Intentionen in Jesus Christus, in diesem Lupenglas der Liebe Gottes. Und all unsere Sehnsüchte bündeln sich auch auf ihn hin. Das heißt, in diesem Lupenglas der Liebe Gottes treffen sich die Intentionen Gottes und die Sehnsucht des Menschen. Und dieses Lupenglas der Liebe Gottes finden wir auf dem Altar, wenn die Monstranz ausgesetzt ist und Jesus in der Eucharistie darin enthalten ist. Wir schauen gleichsam durch dieses Lupenglas der Liebe Gottes auf ihn hin, in diesem schlichten Zeichen des Brotes. Und wir wissen, dass von der anderen Seite Gott selber uns anschaut, in diesem Augenblick der Stille. Das Wort Anbetung heißt auf Griechisch Therapeuein, anbeten heißt Therapeuein, und dieses Wort kennen wir aus der Therapie, also es bedeutet heilen im medizinischen Sinne. Ja, im Griechischen ist das gemeint, Heilung, aber auch eben Anbetung. Das Wort Therapeuein heißt anbeten und heilen. Von Gott her geschieht heilende Wirkung auf uns hin. Und wenn wir durch dieses Lupenglas auf Gott schauen, ist es eben unser Teil, unsere Anbetung, unser Stillwerden, unser ganz ausgerichtet sein auf ihn. Es geht also um diese konkrete Hinwendung zu Jesus Christus. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin davon überzeugt, dass wir in einer Zeit leben, die voller Irritationen ist, weil uns alle möglichen Lebenskonzepte und Heilsangebote vorgestellt werden. Und viele sind dabei Scharlatane, die uns wirklich hinters Licht führen wollen. Jesus aber führt uns ins Licht der Liebe Gottes. Er ist kein Betrüger. Er hat sich als der wahre Freund, als der wahre Heiland erwiesen, denn er ist in Vorleistung gegangen der Liebe Gottes, als er am Karfreitag am Kreuz für uns gestorben ist. Er hat das Leiden eines Verbrechertodes nicht gescheut. In diesem Tod sind alle Aspekte menschlichen Leidens, der Demütigung, des Ausgebuhtseins, des Entwertetseins, des Entblößtseins, lieblos hingeschlachtet werden. Alle Aspekte des menschlichen Todes, die nicht mehr an Hässlichkeit und an Grausamkeit zu überbieten sind, sind in diesem Tod enthalten. Und Jesus bleibt Ausdruck dieser Liebe Gottes. Er ist in Vorleistung gegangen in diese Liebe Gottes. Und Paulus sagt, als wir noch Sünder waren, hat er sein Leben bereits für uns hingegeben. Und Paulus weiß, wovon er spricht. Während er noch Christen verfolgt hat, hat Jesus das Wesentliche bereits getan. Auch für ihn, der sich sein Leben lang vor Gott eben als Sünder erkennen wird, der aber von Gott geheilt und gerufen worden ist. Paulus hat also auch gelernt, in diesem Heilsereignis der Liebe Gottes, also im Kreuz Jesu Christi, auch sein eigenes Heil, seine eigene Heilung zu erkennen. Und er tut nichts anderes, sein ganzes Apostelleben hindurch, als alles auf Christus hin zu fokussieren. Nachdem er in Athen natürlich bei einer seiner ersten Evangelisationsversuche in Europa versucht hat, mit den Philosophen in Griechenland auf dem Areopag, auf der Universität, auf dem Campus herumzudiskutieren, und alles ist sehr erwägenswert, wie wir dort lesen, aber am Ende geschieht nur ganz wenig, nur einige wenige lassen sich überzeugen. Paulus macht also im wahrsten Sinne des Wortes eine Bauchlandung, also er versucht auf intellektuelle Weise Christus zu erklären. Dann kommt er nach Korinth und in andere Gemeinden und sagt, ich komme eben nicht zu euch mit Rhetorik oder mit griechischer Philosophie und Weisheit, sondern ich komme zu euch und bekenne mich nur zu Jesus Christus. Alles ist durch ihn und auf ihn hingeschaffen. Und siehe da, große Gemeinden entstehen. Er hat gelernt, dass es nicht darum geht, mit seinen Methoden, mit seiner Intelligenz Christus zu erklären, sondern es geht darum, sich eins zu machen mit Christus und ihn zu verkünden, ihn zu verkörpern gleichsam. Alles auf dieses Lupenglas der Liebe Gottes hin zu zentrieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal gesagt, wir leben heute in einer Zeit unglaublicher Verwirrung und Vielfalt. Und wir erleben, dass Jesus Christus relativiert wird in seiner Gottmenschheit. Wir relativieren Jesus Christus immer mehr und stellen den Menschen absolut. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Reiner Humanismus, der sich nur noch um das Wohl des Menschen kümmert, aber eben leider nur auf der diesseitigen materiellen Ebene. Wir lernen durch die Heilige Schrift immer wieder alles auf Jesus hin zu konzentrieren, der eben der Sohn des lebendigen Gottes ist. Er ist kein Mensch, er ist kein Religionsstifter wie viele andere, sondern er ist der Sohn des lebendigen Gottes und er hat die Macht, alles zu heilen und alles an sich zu ziehen und alles zum Vater zu führen. Warum also sollen wir anderswo Ausschau halten als bei ihm? Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn wir das bekennen, tun wir niemandem weh. Wir nehmen niemandem etwas, wenn er anders glaubt. Aber wir als Christen sind davon überzeugt, dass er in die Übernatürlichkeit des Vaters hinein lebendig ist. Durch seinen Tod hindurch und seine Auferstehung ist er lebendig da, heute genauso ansprechbar wie vor 2000 Jahren oder seit Ewigkeit. Auf ihn hin und durch ihn ist alles geschaffen. Und wir leben in einer Zeit, in der wir es uns einfach nicht mehr leisten können, bei so viel Relativierung, bei so viel unterschiedlichen Heilsangeboten und Esoterik und fernöstliche Meditation und Ideologie und Religion mischt sich hinein in den christlichen Glauben. Die Menschen kennen sich nicht mehr aus. Ja, wir müssen Klartext reden, wir müssen klar ausgerichtet sein auf Jesus Christus, um wirklich im Frieden zu sein, um in dieser Weisheit der Liebe Gottes zu bleiben, um in der Erkenntnis Gottes zu bleiben. Christus ist das Haupt des Leibes, wir sind die Kirche, kollektiv und einzeln auf Christus ausgerichtet. Und nur dieses Ausgerichtetsein auf Christus lässt Kirche Kirche sein. Wir müssen nicht alle Inhalte preisgeben, um mit dem Zeitgeist standhalten zu können, um auf der intellektuellen Ebene mit dem Zeitgeist diskutieren zu können und im Dialog zu sein. Gerade wenn wir Jesus fixiert sind, können wir alle menschlichen Kräfte in Anspruch nehmen, auch die geistigen, um mit dieser Welt in Dialog zu treten. Aber in der Aufgabe der eigenen Positionen wird ja gar nicht mehr deutlich, um was es überhaupt geht. Warum sollen wir dann, mit wem sollen wir dann überhaupt noch diskutieren, sodass der uns ernst nehmen könnte? Also ich sehe eine ganz deutliche Aufforderung in diesem Text, bleibt bei Jesus. Durch ihn und auf ihn hin ist alles geschaffen. Haltet dieses Bild klar vor Augen. Ihr sitzt vor dem Lupenglas der Liebe Gottes. Das heißt noch mehr, lasst euch nicht hinreißen, die Welt und euer eigenes Leben durch das Schlüsselloch, also durch die Verengung menschlicher Sorgen, Schmerzen oder Nöte oder auch Ideologien oder Anhänglichkeiten zu betrachten. Wer die Welt verengt betrachtet durch seine eigenen Sichtweisen, der bleibt leicht darin stecken und macht sich selber zum Richter über die Welt und auch über Gott. Wir haben immer wieder die Aufforderung, unsere Blickrichtung zu ändern, weg von dem, was uns binden will, weg von unseren Sorgen und Schmerzen, ihnen nicht zu erlauben, unser Herr zu sein, sondern zu Jesus zu gehen, trotz aller und gerade wegen unserer Leiden und Kreuze, auf Jesus zu schauen und ihm zu erklären, ich gehöre dir und niemandem sonst. Du bist mein Herr und ich erlaube keiner Krankheit und keiner Ideologie, keiner Vorliebe und keiner Idee, mich zu beherrschen. Du an erster Stelle und von dir her will ich die Welt mit all ihren Ansprüchen wieder neu betrachten. Von dir her, Jesus, also lass mich erst bei dir sein, um mit dir zusammen die Welt und meine Umgebung und die Menschen um mich herum anschauen und betrachten, um eben nicht subjektive oder schräge Betrachtungsweisen zu bekommen oder eingefiltert durch andere Ideologien oder religiöse Ansätze. Das führt nur zur Verwirrung, sondern ganz auf Christus ausgerichtet die Welt betrachten und die Menschen um uns. Denn dann haben wir die richtige Sichtweise, dann sehen wir die Welt mit den Augen Jesu und urteilen im Sinne Gottes. Dann lieben wir die Welt mit dem Herzen Jesu. Dann segnen wir die Welt mit den Händen Jesu. Dann sprechen wir Worte und denken Gedanken mit dem Geiste Jesu. Also ganz auf Jesus fixiert sein, heißt nicht, eine Ideologie zu verwirklichen oder Fundamentalist zu sein, sondern wirklich bei der Wahrheit zu sein, bei dem, wovon alles ausgeht, Jesus, das Schöpferwort der Liebe Gottes. Aus ihm heraus baut sich unser Leben auf und bekommt Farbe und Kultur des Lebens entsteht. Wir werden Oasen bilden in einer Wüste der ausgetrockneten Gebeine, so wie es im Ezechiel-Buch steht, im 37. Kapitel. Wir werden Oasen anbieten können, das Quellwasser des lebendigen Gottes kultivieren und anderen Menschen anbieten können. Und mit dieser Jesus-Fixiertheit, mit dieser Jesus-Zentriertheit, mit dieser Anbindung an unseren Herrn und Meister, an unseren Heiland, werden wir dann auch die richtige Weise finden, uns auf die Menschen auszurichten. Und davon berichtet das Lukas-Evangelium, diese berühmte Szene, dieses Gleichnis, das Jesus erzählt vom barmherzigen Samariter. Er erzählt dieses Gleichnis, ja wohlgemerkt, den Schriftgelehrten und Pharisäern, von denen Jesus ja immer wieder uns ein Bild gibt, dass sie selbstgerecht sind, dass sie sehr formal sind, dass sie in ihrer Gottesbeziehung sehr formal geworden sind und gar nicht lebendig, mit brennendem Glauben, dass sie mehr auf ihr eigenes Wohlergehen und auf die Diplomatie ausgerichtet sind, als auf Gott wirklich selbst. Und auch in ihrer Einstellung zum Menschen, und das macht Jesus oft genug deutlich, sind sie eben auch sehr interessiert an ihren eigenen Sichtweisen, an ihrem eigenen Wohlergehen, an den diplomatischen Notwendigkeiten, wie sie es darstellen, um vor den Römern auch existieren zu können. Und ausgerechnet diesen Menschen erzählt Jesus eben dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Er lässt einen Priester, einen Leviten vorbeikommen, also die zu dieser Priester- und Pharisäerkaste gehören. Und die lässt er in diesem Gleichnis an dem zusammengeschlagenen, an dem blutenden Opfer eines Raubüberfalls vorbeigehen. Und ausgerechnet ein Samariter, das heißt ein Jude zweiter Klasse aus der Sicht der Judäer. Ausgerechnet einen solchen Samariter lässt Jesus in seinem Gleichnis das tun, was vor Gott gerecht ist. Er ist in barmherziger Liebe bemüht, dass der Zusammengeschlagene geheilt wird. Er sorgt für ihn, er zahlt Geld für ihn, er bringt ihn in ein Gasthaus. Er tut alles, was notwendig ist, damit der Zusammengeschlagene wieder seine Chance zum Leben findet. Liebevolle Zuwendung also aus dieser Verbundenheit mit Gott. Es geht also nicht um Position oder um Zugehörigkeit zu irgendeiner gesellschaftlichen Form. Es geht einfach nur darum, die Liebe Gottes zu verstehen. Jesus will sich natürlich da auch ins Spiel bringen. Durch ihn werden wir die richtige Sichtweise auf Gott haben, denn er hat uns alles mitgeteilt, was er von seinem Vater gehört hat, damit wir in ihm wirklich Gott verstehen. Ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe, sagt Jesus im 15. Kapitel des Johannesevangeliums bei den Abschiedsreden im Abendmahlsaal. Jesus also stellt sich als den Sohn des lebendigen Gottes als Absolutum hin und er sagt, mit dem Blick auf ihn werden wir den Vater verstehen und durch ihn werden wir in die Liebe des Vaters hineinwachsen. Das ist nicht entscheidend, zu welcher Volksgruppe man gehört, sondern es ist entscheidend, ob man die Liebe Gottes wirklich versteht und realisiert. Für modernes Denken ist diese Stelle natürlich sehr wichtig, weil man sagt, aha, da sehen wir ja, also das karitative Handeln, das humanistische Handeln ist von Jesus gewollt, das ist konkret, alles andere ist gar nicht so konkret, also überlassen wir mal die persönliche Frömmigkeit jedem Einzelnen, aber die Ausgerichtetheit auf den Menschen ist für uns das Absolutum. Und da muss ich auch wirklich deutlich sagen, sind wir in der Gefahr, in eine Schieflage zu geraten, wenn wir es nur noch um den Menschen gehen lassen. Gott geht es auch um den Menschen, keine Frage. Aber wenn wir den Menschen absolut setzen und Jesus relativieren und Religion relativieren, dann bekommen wir auch wieder eine falsche Sichtweise. Dann setzen wir den Humanismus, das heißt menschliche Bemühungen, absolut, um dem Menschen dienlich zu sein. Wenn wir dem Menschen dienen im Sinne Jesu Christi, dann sorgen wir eben nicht nur für sein leibliches Wohl, sondern wir bauen ihm auch die Brücke zum Herzen des Vaters, zu der Ewigkeit und zu der Herrlichkeit Gottes. Und darum geht es Jesus, wenn er dieses Gleichnis erzählt. Es geht darum, dein Nächster ist, wer deine Hilfe braucht. Ihm bist du der Nächste. Der Nächste, dem ich begegne, ist nicht nur der Andere, er ist der Mensch, in dem Gott mir begegnet und mich in seine Gemeinschaft ruft. So lesen wir im Kommentar im Sonntagsschott. Also im Nächsten begegnet uns Gott und er ruft uns durch ihn in seine Gemeinschaft. Das heißt, mein Verhalten dem Menschen gegenüber ist sozusagen der Testfall der Liebe Gottes. Habe ich die Liebe Gottes wirklich verstanden? Geht es mir eben nicht nur um meine persönliche, tiefe, innige Gottesbeziehung, sondern strahlt es auch aus mir heraus, drängt sie mich gleichsam, diese Liebe weiterzugeben. Die Liebe Gottes drängt uns, sagt Paulus an einer Stelle. Die Liebe Gottes erzieht uns wieder an einer anderen Stelle. Also die Liebe Gottes, die sich in uns realisiert und verkörpert, die in uns Gestalt annimmt, die wird uns dazu drängen, das Richtige, das Entsprechende für den Menschen zu tun. Und da werden wir eine Menschenliebe erlangen, die über das Maß von menschlichem Humanismus weit hinausgeht. Denn menschliche Kräfte stoßen immer wieder an die Grenzen. Paulus sagt, wenn auch der äußere Mensch Tag für Tag aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert. Der innere Mensch, also durch den Geist Gottes, durch die Wirklichkeit des auferstandenen Christus in uns, nimmt diese Liebe Gestalt an und es drängt uns förmlich in dieser Liebe, uns zu realisieren und einen Beweis der Liebe Gottes zu geben für die Menschen, die nach wirklichem Zeugnis suchen, in einer Zeit, die sehr zeugnisarm ist. Glaubwürdigkeit ist also gefragt. Und Paulus sagt auch an einer Stelle im 2. Korintherbrief, Dank sei Gott, der uns mitgenommen hat in den Siegeszug Christi, damit wir den Duft der Erkenntnis Christi ausstrahlen unter den Menschen, unter denen, die verloren gehen, aber auch unter denen, die gerettet sind. Diesen Duft der Liebe Christi ausstrahlen unter den Menschen, einen Duft, der aus uns herausstrahlt, darum geht es. Christus in uns tragen, Christus in uns hineingenommen haben, so verinnerlicht haben, dass wir seine Liebe nicht nur verstehen, sondern dass sie uns drängt, wie er zu handeln. Dem, der uns begegnet, diese Liebe Gottes zu zeigen. Wir können nicht die ganze Welt retten, aber wir können dem die Liebe zeigen, der uns begegnet und darin glaubwürdig werden. Und wenn sich jeder um einen Menschen in Not kümmert, dann bleibt niemand unbekümmert, dann bleibt niemand unversorgt. Also dieses Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium ist also eben nicht nur Aufforderung zu humanistischem Handeln, sondern ist uns im Grunde eine Ermutigung aus dieser Liebe, die uns Jesus Christus geschenkt hat, aus diesem Christus-Zentriertsein heraus ein Leben zu verwirklichen, eine Kultur zu schaffen, in der der Not und der Sorge der Menschen in angemessener Weise Raum gegeben wird und Hilfe angeboten wird. Und dabei muss jeder seine Berufung erkennen, so wie Mutter Teresa, die einmal gesagt hat, als ihr gesagt wurde, dass sie doch viel mehr Möglichkeiten hat, also sie ist doch eine berühmte Frau geworden mittlerweile, sie hat doch viel mehr Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf die Politik in Indien und in Kalkutta. Da hat sie gesagt, entschuldigen Sie mal, meine Berufung ist es nicht, die Politik in Kalkutta oder in Indien zu verändern. Meine Berufung ist es auch nicht, große Krankenhäuser zu bauen, hier ein riesen Gesundheitswesen aufzubauen. Meine Berufung ist es, den Sterbenden zu dienen, den Sterbenden nahe zu sein. Wenn Sie möchten, können Sie mir gerne dabei helfen. Es ist viel zu tun. So hat sie also den Sprecher dann eingeladen, in ihren Hilfsdienst einzusteigen. Sie hat ihre Berufung erkannt aus der Hinwendung zu Jesus Christus. Und das ist eben ein sehr schönes Bild, das uns deutlich macht, ich muss keine Systeme, keine humanistischen Systeme der Weltverbesserung entwickeln, sondern ich muss erkennen als Kind Gottes, wo ist meine Berufung? Wo kann ich Menschen in ihrer Bedürftigkeit besonders begegnen? Ist es da in dem Bereich, dass ich für Bildung sorge bei Kindern und Jugendlichen? darin, dass ich Katechese gebe, die keine Ahnung mehr von Glaubensinhalten haben? Ist es meine Berufung, Sterbenden nahe zu sein in der Hospizarbeit oder im Heilungsdienst, im Gesundheitswesen mitzuarbeiten? Kind Gottes, finde deine Berufung heraus, aber es wird dir deutlich in der ganz konkreten Hinwendung zu Jesus Christus, der in seiner Liebe am Kreuz für uns gestorben ist und in seiner Liebe aber souverän blieb. Er ist im Grunde im Kern gesund, auch in der Stunde des Todes am Kreuz, weil er in dieser Liebe des Vaters eingewurzelt ist. Und das ist seine Identität. Und das schafft diese Souveränität auch in der Sterbestunde. Jesus zeigt also auch im Sterben am Kreuz, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und er will uns nah sein auf all unseren irdischen Wegen, auch in den Nöten der Welt. Aber er braucht uns eben auch in seinem Dienst. Wie gesagt, nicht nur im human-karitativen Zusammenhang, sondern in der Hinwendung zu ihm, sodass diese Liebe aus uns herausstrahlt und sich im karitativen Tun verkörpert und konkretisiert, Gestalt annimmt. Und dann eben mehr tut, als die Wunden zu heilen, sondern den Menschen mit Liebe zu begegnen und ihnen die Brücke zu bauen zum lebendigen Gott, zu dem, der mehr tun kann, als unsere irdische Gesundheit wiederherstellen, sondern der interessiert ist am Heil unserer Seele, dass wir das Ziel unseres Lebens finden, dass wir kennen, dass wir alle auf dem Heimweg nach Gott sind. Menschen an die Hand nehmen, sie liebevoll umarmen, ihnen im Namen Jesu wirklich diese Liebe zuwenden und angedeihen lassen, sodass sie die Liebe des Vaters spüren können. Darin sehe ich die Aufforderung dieser Texte des kommenden Sonntags. Christus ist das Haupt des Leibes. Wir sind der Leib, die Kirche selbst. Christus will sich in uns verkörpern, in jedem Einzelnen und Kollektiv, in dem, was Kirche ist. In dem, was ich jetzt dargestellt habe, sehe ich selber auch einen guten Ansatz für das, was Kirche neu macht. Kirche wird nicht neu in der Strukturierung, vor allen Dingen in der Umstrukturierung, in Riesenformen, im Management. Kirche wird neu dadurch, dass wir Raum schaffen, überschaubaren, liebevollen Raum, wo Menschen Wertschätzung und Anerkennung finden. Wo sie durch das geschwisterliche Miteinander wirklich die Brücke gebaut bekommen zur Erkenntnis Gottes. Ja, vielleicht ist es soweit erstmal mit den Ausführungen zu den beiden Texten. Also im Kolosserbrief sehe ich ganz klar auch diese Aufforderung, Christus zentriert und Christus fixiert zu sein. Und eine sehr schöne Einladung eben auch in die Anbetung, besonders in die Form der eucharistischen Anbetung hineinzukommen. Um aus dieser Stille vor Gott Heilung zu erfahren und Gott zu erkennen, immer tiefer zu erkennen, damit wir ihn im Umgang miteinander verkörpern können und somit Kirche neu gestalten, Kirche neu als Raum erscheinen zu lassen, in dem Menschen erkennen, wie Gott ist. Ja, soweit vielleicht erst einmal.
Radio Horeb, wir sind in der Sendung Höre Israel im Bibelgespräch. Wir haben die Auslegungen von Pastor Peter Mayer gehört. Ganz herzlichen Dank schon mal. Liebe Hörer, jetzt sind auch Sie an der Reihe 089-517-008-008. Das ist die Telefonnummer zu mir hier ins Studio. Beteiligen Sie sich gerne am Gespräch 089-517-008-008. Pastor Mayer, wenn wir jetzt hören, in ihm wurde alles erschaffen. Also wir empfangen den Herrn in der Kommunion und wir sind bei ihm in der heiligsten Eucharistie. Wir empfangen ihn in seiner ganzen Liebe, in seiner ganzen schöpferischen Kraft, in seiner ganzen Vollendung, wie Sie vorher gesagt haben, in seinem im ganzen Sinn, in der Sinnfülle des Lebens. Also das ist ja unaussprechlich, da kann man einfach nur noch staunen. Und unsere Seele ist also größer als die ganze Schöpfung, wenn in ihm alles erschaffen worden ist.
Das Übernatürliche, was in uns hineingepflanzt ist und was von Gott kommt und zu Gott zurückkehrt, das Unsterbliche in uns. Der Kommunionvers am kommenden Sonntag lautet ja auch aus dem Johannesevangelium 6. Kapitel: So spricht der Herr, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ja, da geht es um dieses ganz Persönliche, diese ganz persönliche Verinnerlichung. Also so oft wir die Kommunion empfangen, die Eucharistie empfangen, empfangen wir Jesus, der sich in uns sedimentiert, bildlich gesprochen. Also Schicht für Schicht baut er sich in uns auf. Und es geht ihm um diese Einheit mit ihm. Er in mir und ich in ihm. Also dieses Fokussiertsein auf Jesus ist nicht nur ein äußeres Geschehen, dass wir dieses in Anführungszeichen Lupenglas der Liebe Gottes betrachten in der Anbetung, sondern es geht um genau diese Verinnerlichung, damit wir ihn dann auch tatsächlich verkörpern können. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus ja auch. Ja, das ist genau das. Also die Eucharistie gibt davon Ausdruck und will uns ständig daran erinnern, dass Jesus sich in uns materialisieren möchte, in uns inkarnieren möchte. Er möchte in uns Fleisch annehmen. Und ein zweiter Aspekt in der Eucharistie ist ja eben der Wortgottesdienstteil, das Hören des Wortes. Also auch im Hören des Wortes empfangen wir ja wirklich die Nahrung aus dem Mund Gottes. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Also beides nährt uns. Das Wort, das wir hören, es nährt unseren Geist und gibt uns konkrete Anweisungen und Beispiel, wie ein gelungenes Leben in Christus aussehen kann. Und dann eben die Eucharistie, in der wir ihn leibhaft empfangen, um sein Leib zu werden. Nochmal individuell und eben auch kollektiv.
Mhm.
Ja, also wirklich unaussprechlich, genau ja, wie Sie sagen.
Ja, und wenn wir auch hören, durch ihn und auf ihn hin ist alles geschaffen. Sie haben ja, vorher haben Sie gesagt, dass, ja, wenn wir menschliche Bemühungen so absolut setzen oft. Man hat manchmal den, ja, man hat oft den Eindruck, dass so vieles zurzeit so aus dem Ruder läuft. Vieles, ja, wo wir denken, wir bräuchten Gott nicht mehr. Aber wenn auf ihn alles hingeschaffen ist, Gott ist doch schon in dieses alles, ja, in dieses alles hineingestorben, wo wir denken, dass wir Gott nicht mehr brauchen, weil wenn er sich am Kreuz selbst zur Sünde gemacht hat, zum Gottwidrigsten gemacht hat, dann ist er ja in diesem allen, wo wir Gott losgeworden sind, schon drin.
Schon längst enthalten, ja, ganz genau. Und ich vermisse in unserer Zeit eben auch, ich möchte niemandem Vorwurf machen, aber es ist vielleicht auch dem Zeitgeist geschuldet, ich vermisse einfach, dass Jesus betont wird. Er kommt nicht genügend vor in all den Pastoralplänen, der Diözesanpastoralrat auch hier in Münster oder was Bischöfe von sich geben. Wir müssen immer mehr von der Religion hinter uns lassen, müssen immer mehr auf der Höhe des Zeitgeistes sein. Das ist doch eine rasante Bewegung von Christus weg und da schreit etwas in mir. Nein, nein, wir müssen Christus zentriert sein, um dem Zeitgeist standzuhalten, um in einen wirklichen Dialog einzutreten. Nicht, es geht ja nicht um Rechthaberei, sondern es geht doch darum, ihn zu verkörpern und ihn dann auch in diesem Dialog wirken zu lassen. Wenn ich ihn außen vorstelle und sage, lass mal, Jesus, ich mache das jetzt für dich mit meinen intellektuellen Möglichkeiten, dann sind wir doch wie Paulus auf dem Areopag in Athen. Wir reden uns um Kopf und Kragen, aber nichts geschieht. Ne? Also es muss um Jesus gehen. Es muss der Kirche viel mehr um Jesus gehen. Nach dem Hochgebet vor dem Vater unser erhebt der Priester Kelch und Hostie und sagt dann durch ihn und mit ihm und in ihm. Ne? Genau das, was der Kolosserbrief ausdrückt. Durch ihn und auf ihn ist alles geschaffen. Wir können ihn nicht aus dem Blick lassen, sonst ist es nicht mehr Kirche. Das ist Etikettenschwindel. Wenn Jesus nicht mehr drin ist, dann ist das Etikett eine Lüge. Es muss uns zentral und vor allem um Jesus gehen. Und dann müssen wir ihm wirklich vertrauen. Er wird es machen, es ist seine Kirche. Dann geht es darum, dass wir alle intellektuellen Kräfte einsetzen, um ihn auch zum Ausdruck zu bringen. Aber wir müssen nicht eine Theologie entwickeln oder eine Intellektualität, die ihn relativiert und als Mumie sozusagen im Regal stehen lässt. Ne, gleichberechtigt mit allen anderen Religionsstiftern. Das ist doch so nicht. Jesus Christus ist lebendig, er ist auferstanden, er ist der Sohn Gottes. Das unterscheidet ihn doch von uns und von allen anderen. Und insofern haben wir doch voller Freude auch einen Haltepunkt. Jemanden, der uns doch wirklich ernährt und der uns die wahre Freiheit garantiert. Ich brauche gerne das Bild vom Raumfahrer, der mit seiner Raumkapsel da unterwegs ist im All. Der Raumfahrer genießt diesen Flug, dieses Schweben, durch das All und der betrachtet die Welt. Und es gibt ja diese fantastischen Bilder, die da aus dem Weltraum geschossen worden sind von unserer Erde, von diesem wunderschönen Planeten. Aber der Raumfahrer kann das Ganze doch nur deswegen genießen, weil er mit der Versorgungsleine an die Raumkapsel gebunden ist. Wenn er jetzt das Wort Freiheit so verstehen würde, dass er sagen würde, ich schneide diese Versorgungsleine durch, ja, dann ist er in Wirklichkeit frei. Aber er verwechselt Freiheit mit Haltlosigkeit und Verlorenheit. Ich meine, dann bleibt doch nur noch Panik vor dem Nichts übrig. Die Freiheit und das Genießen dieser Dinge ist doch nur möglich durch die Verbundenheit mit der Raumkapsel. Und so ist unsere Seele mit Christus verbunden. Diese Fixierung ist die einzige Fixierung, die absolut ist. Alles andere hängt davon ab. Und dadurch kommen wir doch zur wirklichen Freiheit. Durch die Abhängigkeit von Jesus haben wir doch die Freiheit der Kinder Gottes.
Mhm. Ja, liebe Hörer, wir sind in der Sendung Höre Israel im Bibelgespräch mit Pastor Peter Mayer. Bitte beteiligen Sie sich gern an der Sendung, beteiligen Sie sich gern am Gespräch. 089-517-008-008, das ist die Telefonnummer ins Studio. 089-517-008-008. Ja, Pastor Mayer, da fällt mir gerade auch noch ein, wenn Sie sagen, wir müssen uns von Christus ernähren lassen, also wir dürfen uns auch vom Blick und müssen uns auch vom Blick auf das Kreuz ernähren lassen. Da fällt mir gerade auch noch das Hohelied der Liebe ein, der erste Korintherbrief, Kapitel 13, wo der heilige Paulus schreibt, ich zeige euch noch einen vorzüglicheren Weg. Und dann schreibt er, die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Das ist ja dann auch die Nächstenliebe, so wie sie wieder auch im Evangelium, wie wir sie im Evangelium gehört haben.
Ja.
Also die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Da können wir ja auch unsere eigenen Namen dann einsetzen, oder?
Ja, aber natürlich. Ja, und diese Liebe, von der Sie da sprechen, die Sie da zitieren, dieser Text wird ja liebend gerne von Brautleuten genommen bei der Trauung. Und sie machen ja im Laufe ihres Lebens doch häufig die Erfahrung, dass diese Liebe eben nicht alles erträgt und nicht allem standhält und dass sie doch brüchig ist. Natürlich, wenn sie nur von uns Menschen gelebt werden soll, dann ist sie immer nur bruchstückhaft, aber voll von dieser Sehnsucht nach Vollkommenheit. Und Christus bietet uns eben diese Vollkommenheit der Liebe an, die eben weit mehr ist als menschliche Bemühung. In der Ehe, aber auch in unserer Bemühung um leidende Mitbrüder und Schwestern. Menschliche Liebe brennt irgendwann aus. Menschliche Liebe unterliegt eben auch der Normalität und kann fad werden. Nochmal, Paulus sagt, wenn auch der äußere Mensch immer wieder aufgerieben wird, der Innere wird Tag für Tag erneuert. Also diese Verbundenheit mit Jesus ist die Garantie dafür, dass wir in einer Liebe bleiben, die eben nicht mehr nur Gefühl ist oder die dann Liebe ist, wenn sie ach so dankbar beantwortet wird oder wenn sie applaudiert wird oder wenn sie auch mal hin und wieder geehrt wird. Sondern es geht um eine Liebe um ihrer selbst willen, eine Liebe, die einfach deswegen Liebe ist, so selbstverständlich, wie Jesus sich am Kreuz hingibt oder die Barmherzigkeit des Vaters im Himmel uns geschenkt wird. Es ist vergleichbar mit einer Rose, die in einem verwilderten Garten, in einem verlassenen Haus, in diesem verwilderten Garten blüht. Und sie blüht einfach, weil sie Rose ist. Sie blüht und duftet, weil sie gar nicht anders kann. Es ist ihre Bestimmung und ihr Wesen, wunderschön zu blühen und den Duft zu verströmen. Und auch wenn sie im völlig Verborgenen da ist. Oder man kann auch andere Pflanzen, eine Orchidee mitten im Urwald. Sie blüht wunderschön, auch wenn sie überhaupt nicht wahrgenommen wird. So, und Jesus will uns hineinnehmen in dieses Liebesverständnis, in diese Liebe, die der Vater ist, durch und durch. Eine Liebe, die wir Menschen nicht machen können, aber die uns dann zu Handlungen drängt oder auch zu Hilfsangeboten treibt, auch wenn wir menschlich sagen, ich habe die Nase voll, Leute, ich kann nicht mehr oder der andere hat das nicht verdient oder ich bin so verletzt worden. Diese Liebe geht immer wieder auch in die Versöhnung, macht die Schritte der Versöhnung, um den Neuanfang zu ermöglichen, nicht um den anderen in seiner Ekelhaftigkeit auch noch zu belohnen, sondern im Vertrauen auf Gott, diesen Menschen auch Gott zu überlassen und zu sagen, Gott, du bist der Richter. Ich will aus diesem Richtersein herausgehen, aber ich will lieben, weil das meine Berufung ist und weil das meine Identität ist. Je mehr Jesus in mir ist, kann ich einfach nicht anders. Und das ist diese Liebe, von der Paulus spricht. diese Liebe hört in der Tat niemals auf. Sie hat keine Grenzen und ist auch nicht an die Grenzen menschlicher Schwachheit gebunden. Natürlich in unserem Ausdruck wird sie immer auch zerbrechlich und auch eingemischt mit Sünde bleiben, aber im Ansatz wird sie diese Unendlichkeit Gottes auch beinhalten und ausströmen. Und je mehr wir uns dem annähern, desto mehr werden wir auch nochmal. Mutter Teresa, von der auch gesagt wird, in ihren Tagebüchern wird deutlich, dass sie die letzten 20 Jahre innerlich in einer Dunkelheit gewesen ist. Das ist ja diese Nacht der Sinne und Nacht des Geistes, wovon Teresa von Avila spricht. Eine Erfahrung, die jeder Mensch auf dem Weg zu Gott macht. In fortgeschrittenem Stadium ist da nicht mehr viel, was uns irdischen Trost gibt. Und trotzdem hätte sie mit nichts auf der Welt getauscht, um dieser Liebe Gottes Raum zu geben. Und Mutter Teresa beugt sich bis zum letzten Atemzug den Ärmsten der Armen zu. Und wenn sie irgendwo auf der Bühne gestanden hat oder mit Menschen gesprochen hat, wenn sie den Mund aufgemacht hat, war ein Strahlen in ihrem Gesicht, als wenn die Sonne aufgeht. Dieses faltige Gesicht einer alten Frau zeigt die wunderschöne Entfaltung der Liebe Gottes, die in ihr ist. Wenngleich sie diese Dunkelheit empfunden hat, aber was sie ausgestrahlt hat, war absoluter Ausdruck dieser Liebe Gottes. Eine Liebe, die eben niemals aufhört, die keine Grenze hat.
Also dieses Ja zu allem, was Gott schenkt.
Richtig.
Dass es auch alles kosten darf und er uns noch viel mehr dafür gibt.
Ganz genau.
Es hat uns ein erster Hörer erreicht. Herr Feier, grüß Gott.
Ja, grüß Gott aus Hannover. Ich bin ja mit dem LKW unterwegs und ich habe das Vorrecht, sehr viel am Tag Radio Horeb zu hören.
Wie schön.
Ich komme aus der Freikirche und ich habe wirklich mit voller Freude heute jetzt die zwei Sendungen schon gehört. Es ging ja auch einmal um die Evangelisation heute Nachmittag. Mhm. Und jetzt auch Ihren Beitrag jetzt über das Gleichnis von Samariter. Und also ich kann ja mit Freude nur zustimmen, was ich alles von Ihnen gehört habe. Denn unser lieber Herr Jesus ist ja der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und
absolut.
Er ist ja der Einzige, der zu unserem Vater hier führt. Und ich kann wirklich aus dem Herzen nur zustimmen, was ich jetzt wieder gehört habe. Und ja, als Freikirchler, die anderen sagen auch schon, du hörst immer Radio Horeb, den katholischen Sender. Ich sage, ja, da gibt es so viel Sendung, so viel, wo man auch als, wenn man nicht aus der katholischen Kirche kommt, so viel noch lernen kann und hören kann, wo ich auch mit übereinstimmen kann, weil das ist ja das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ja schärfer wie ein zweischneidiges Schwert, es trennt ja Seele, Geist, Mark und Bein. Und das ist ja, was schneidet, und das ist ja die Wahrheit. Das Wort Gottes ist ja die Wahrheit. Und sie bringen wirklich die Wahrheit auf den Leucht, und das ist ja wirklich das Entscheidende, dass wir hier nicht um Religion gehen, um alles, sondern der Herr Jesus ist wirklich der Mittelpunkt des Lebens. Denn er ist ja für uns, damit wir ja wirklich auch mal in die Ewigkeit hineinkommen. Er wartet ja auf uns. Er ist ja der Bräutigam. Und wir sollen ja zubereitet werden als seine Braut. Und wir können ja nur zubereitet werden, wenn wir das Wort Gottes hören. Und wie Sie auch das richtig sagen, wenn wir in die Berufung hereinkommen, danach handeln, was das Wort Gottes sagt.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Feier.
Ja, also ich finde das wunderbar, dass Sie so für Jesus brennen und das am Steuer auf der Autobahn. Ja, ich habe also wirklich selber auch die Erfahrung gemacht mit freikirchlichen Brüdern und Schwestern, dass wir, wenn es wirklich ganz zentral um Jesus geht, dass wir dann dasselbe Brennen im Herzen haben. Ich bin davon überzeugt, dass die Einheit der Kirche auch im Willen Gottes ist. Jesus betet zumindest darum im 17. Kapitel bei Johannes. Und wie die Einheit aussehen muss, müssen wir nicht wissen. Aber wir müssen die Sehnsucht danach haben. Und wenn wir uns Jesus zuwenden und dann so viel Gemeinsamkeit erleben, wie Sie da auf Ihrem Bock auf der Straße als Lkw-Fahrer, ich habe große Freude dran. Ich muss sagen, ich bin begeistert davon. Ja, und das ist genau das, was uns verbindet. Und Papst Franziskus ist am Anfang seiner Tätigkeit mal gefragt worden, er kommt auch aus Argentinien und da ist er doch auch viel konfrontiert worden mit Freikirchen und die werden doch da immer breiter und was er denn dazu sagen würde da sind doch viele Sekten und so weiter. Da hat Papst Franziskus gesagt, bevor ich diese Menschen, die für Jesus brennen, bevor ich die als Sekte bezeichne, gehe ich lieber mit denen zusammen in die Knie und bete Jesus an, das bringt uns weiter. Die Antwort hat mir sehr viel Freude gemacht. Also wir müssen einfach auf den schauen, der uns zum Vater führt und der uns wirklich in diese Einheit mit dem Vater hineinnimmt. Wie das dann konkret und strukturell später mal aussieht, das ist dann nicht mehr unsere Sache, das wird der Herr führen. Aber wir müssen in dieser brennenden Sehnsucht danach leben. Also ich danke Ihnen, Herr Weyer, für dieses wunderschöne Statement da vom Asphalt irgendwo in Deutschland. Wo sind Sie denn gerade unterwegs? Hallo?
Herr Weyer, hören Sie uns?
Nee, ist schon nicht mehr eingeschaltet. Ja, okay. Ja, aber wunderbar. Ja, danke für dieses Zeugnis jedenfalls.
Mhm. Ja, dann Ihnen, Herr Weyer, einen guten Weg auf der Autobahn und einen guten geistlichen Weg. Die Zeit ist fortgeschritten. Herzlichen Dank, Pastor Meyer. Danke Ihnen, dass Sie angerufen haben, lieber Herr Weyer. Wie immer können Sie, liebe Hörer, diese Besendung nachhören im Nachtprogramm und Sie können eine CD bestellen. Der CD-Dienst ist zu erreichen unter der Telefonnummer 08328 921 120. Die Telefonnummer für den CD-Dienst 08328 921 120. Oder Sie gehen auf unsere Internetseite hore.org. In der Mediathek im Podcast-Bereich finden Sie dann bald diese Sendung. Pastor Meyer, dürfen wir Sie zum Abschluss um Ihren Segen bitten, damit wir da immer tiefer hineinkommen dürfen, damit wir das immer tiefer erfahren und immer tiefer leben dürfen.
Herr Jesus Christus, du fleischgewordenes Wort des Vaters. Herr Jesus Christus, der du dein kostbares Blut für uns vergossen hast. Wir schauen an diesem Freitag auch wieder auf dich in der Stunde deiner größten Liebe. Und du, der du dein Blut für uns vergossen hast, bist in jeder Eucharistiefeier für uns zu empfangen. Täglich können wir dich zu uns nehmen. Verinnerliche dich immer mehr in uns, Herr. Und nimm immer mehr Raum ein in unserem Leben, dass wir den richtigen Blick, den liebevollen Blick auf die Menschen erlangen. Und so im Umgang mit ihnen und auch mit dir zur Fülle unserer Möglichkeiten heranwachsen. Herr, führe uns zum Heil, das du für uns vorbereitet hast. So bitten wir dich, Herr. Segne uns und stell uns in dieses tiefe Vertrauen zum Vater, aus dem heraus du auch gelebt hast. Und so segne uns und euch, die ihr zuhört, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Dankeschön, Pastor Meyer.
Danke Ihnen, Frau Feil.
Alles Gute wünscht Ihnen allen, Ihre Stefanie Feil.